Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz, wir sind bei Folge 269, also machen das jetzt schon über 5 Jahre. 269 im Bereich Wie Verlage Bücher machen, Teil 207. Sie wissen, die ersten 62 Folgen, die hatten einen anderen Inhalt, nämlich ich habe aus meiner Romantrilogie Großstadtoasen vorgelesen, alle 3 Bände, also über 700 Seiten. Hören Sie da gerne nochmal rein, Folge 1 bis 56 und dann Folge 57 bis 62, mein kleines Buch Bücher retten die Welt. Auch das sehr hörenswert, kostenlos in den alten Folgen der Podcast-App verfügbar oder Sie suchen nach dem Stichwort Ralf Plenz, Bücher retten die Welt oder Podcast Großstadtoasen. So, Folge 269, wir lesen Erich Mühsam, das ist heute nun die Folge 4 von 4. Erich Mühsam, unpolitische Erinnerungen mit dem Untertitel Namen und Menschen. Wir springen ziemlich ans Ende des Buches auf die Seite 269. Und das ist der letzte Text, den Erich Mühsam geschrieben hat, denn danach folgt noch ein sehr langes Nachwort von Henning Fenske. Henning Fenske können Sie in den Folgen 234 und 235 hören, wo er dann das Vor- und Nachwort liest. Dieser letzte Text von Erich Mühsam beginnt auf Seite 269 und heißt Rückblick, Ausblick. Wer aus Temperament und Beruf, insofern er Berufung als eins weiß, Leben und Arbeit in den allgemeinen Dienst gestellt hat, muss sich gefallen lassen, sein privates Verhalten der Kritik unterworfen zu sehen, die er selber am Treiben der Gesellschaft übt. Je höher man die Ansprüche an die Moralität der Menschheit erhebt, umso schwieriger wird es sein, alle eigenen Handlungen vor einer ins Einzelne eindringenden Prüfung zu rechtfertigen. Wahrscheinlich hielt die individuelle Lebensführung keines Kirchenheiligen und keines Robespierre der genauen Nachforschung jeder Äußerung unter den Gesichtspunkten der eigenen Anforderungen an die Gesamtheit stand. So blieb es wohl das Richtigste, die Zumutungen an die sittliche Festigkeit der Menschheit an den Kräften abzumessen, die dem eigenen Willen zur Verfügung stehen, um die Vorstellung vom rechten Leben zum Antrieb des Wirkens und zum Inhalt des Verkehrs mit anderen Menschen zu machen. Wer jedoch im Dienst der Allgemeinheit von dem Streben geleitet ist, das Allgemeine von Grund aus zu ändern, der hat, will er seine Erfahrungen und Erlebnisse rückblickend ordnen, nur die Verpflichtung zur Wahrhaftigkeit. Er hat auch am wenigsten nötig zu bemänteln und zu beschönigen, denn er kann für sich den Entlastungsgrund in Anspruch nehmen, der billigerweise allen Zeitgenossen zusteht, dass trübe Weltumstände auch dessen Benehmen und Taten beeinträchtigen, der die Einrichtungen als trüb erkannt hat und die Umstände zu bessern wünscht. Eine gewandelte Gesellschaft wird ja nicht den Charakter eines Menschen, aber die Wirksamkeit jedes Charakters wandeln. Ich war bemüht, in den 2 Dutzend Bildern, die ich seit fast 1,5 Jahren an dieser Stelle, also in dieser Zeitung, aus einer vergangenen Kultur in die Erinnerung der Gegenwart projizieren durfte, nur die Wahrheit wiederzugeben. Es ist sinnlos zu lügen, wo 100 Zeugen auftreten können und alle behaupteten Tatsachen von lebendigen Kampagnen oder beweiskräftigen Dokumenten auf ihre Zuverlässigkeit zu untersuchen sind. Dabei würden ohne Frage objektive Irrtümer festzustellen sein, auf deren einzelne, allerdings völlig unwesentliche, ich auch schon in Zuschriften aufmerksam gemacht worden bin. Subjektiv Falsches, Aufschneiderei, gewollte Färbung und Entstellung fände sich bestimmt nicht. Andererseits, persönliche Erinnerungen schreiben ist etwas anderes als Geschichte schreiben. Beteiligtes Erleben setzt sich anders im Gedächtnis fest als aus vergleichendem Studium ermitteltes Geschehen. Die Erinnerung kommt aus der persönlichen Beteiligung, nicht aus den Urgründen und der Logik der Ereignisse. Daher kann die reine Wahrheit eines Aussagenden nicht immer übereinstimmen mit der reinen Wirklichkeit. Daher bleibt aus solchen Erinnerungen, wie ich sie niedergelegt habe, schließlich auch mehr vom erzählenden Menschen zu sehen als von der erzählten Zeit, und ich muss zufrieden sein, wenn die erzählte Zeit wenigstens in ihrer Tönung und in ihrem Klang von anderen empfunden wird. Es war ein Ausschnitt aus meinem Leben, den ich mir vornahm, aus der Versenkung zu heben, ein Ausschnitt, dessen Ränder zunächst zeitlich umschnitten sind. Die Kindheit konnte wegfallen, weil ihr Verlauf ohne Belang für öffentliche Anteilnahme war und weil das Kind seine Umwelt nicht anders beobachtete als andere Kinder auch. der Zeit- und Gesellschaftskritiker in ihm noch schlief und sein Wirkenseifer noch nicht aus der Bahn der überlieferten Tugenden drängte. Was aber nach der geschilderten Zeit folgte, war fast ganz nur die Fortsetzung einer Lebensbestätigung, die hier gewollt, bewusst und oftmals betont unerzählt bleiben sollte. Denn aus dem zeitlichen Ausschnitt meines Lebens nahm ich wiederum nur den Ausschnitt meiner unpolitischen Erinnerungen und gab doch selbst von ihm bloß einen Ausschnitt. Nicht allein das auf zusammenhängendes Abrollen der Begebenheiten meines zigeunernden Lebens verzichtet wurde, da es mir wahrhaftig nicht auf chronologische Berichterstattung ankam, sondern auf Beleuchtung von Zuständen, Persönlichkeiten, Kulturerscheinungen einer gerade erst sich in die Vorgeschichte eingliedernden Zeit, die Schicksale jedes Menschen, auch des in vielerlei Beziehungen vom Gesamtschicksal der Mitwelt bewegten und verpflichteten Zeitgenossen, ziehen ihre Erlebnisse mitbestimmend aus den allerpersönlichsten, vor jedem Hineinblicken fremder, ängstlich geschützten Privatangelegenheiten. Davon aufhebend zu machen, ist nicht mein Geschmack und es trifft wohl auch auf das Privatleben zu, was sich hier in der einleitenden Betrachtung, das war die Folge 1 bis 4, über das Schreiben von Memoiren aussprach, dass man nur das Erinnern zusammenfassen möge, womit man fertig ist, was abgeschlossen der Vergangenheit angehört. Darum habe ich es von mir gewiesen, meine politischen Kampferlebnisse in Memoiren abzulagern, weil ich ihre besten noch vor mir zu haben hoffe. Darum und auch weil meine Herzens- und Seelenabenteuer kaum öffentliche Wichtigkeit haben können, sträubt sich mein Gefühl auch, eine Beichte des inneren Menschen auszuarbeiten, weil dieser innere Mensch sich noch lebendig genug fühlt, Persönliches und Verschwiegenes auf sein geselliges und öffentliches Tun einwirken zu lassen. Freude, Schmerz, Ärger, Lust und stille Ironie ganz für sich selber und mindestens unter Ausschluss ungebetener Zeugen mit so viel Anstand in sich zu verarbeiten, wie er nur vor sich selbst verantworten will. Endlich fehlen auch in diesen Erinnerungen völlig die sorgfältig neben dem Lebensweg aufgerichteten Meilensteine der eigenen literarischen Produktion. Aber vom Werden lyrischer Gedichte erzählen heißt genauso intimes Profanieren wie Liebschaften ausschreien, beides, wenn es nicht in bildhaften Ausdruck der Kunst geschieht, so eitel wie unanständig. Und ja, die literarische Produktivität gehört wie das private Dasein und der öffentliche Kampf doch wohl zu den Obliegenheiten, die mir noch lange nicht memoirenreif zu sein scheinen. Nebenbei, wer von meinem dichterischen Werk Kenntnis erlangen will, kann sie sich auf andere Art als durch Lesen meiner Erinnerungen verschaffen. So ist also, wenn meine Absicht gelungen sein sollte, eigenes Licht gefallen auf einen begrenzten Bezirk, nicht gerade öffentlichen, aber das öffentliche Geschehen beeinflussenden Lebens der Vorkriegszeit, also vor dem Ersten Weltkrieg. Das Verhalten künstlerischer Menschen im Wechselspiel ihrer Beziehungen zueinander und zu ihrer Zeit sollte gezeigt werden und da einer der ihrigen die Vorführung unternahm, so konnte nur eine autobiografische Arbeit entstehen. Natürlich konnte ich dabei nicht vermeiden, die meinen persönlichen Wesen eigenen Betrachtungen an die mitgeteilten Vorgänge und Gebräuche anzuknüpfen, und es ist mir auch vollkommen klar, dass die hier unangegangenen Gebiete meines besonderen Lebenswandels mit mancherlei Vorsprüngen in den Kreis meiner Bohème-Erinnerungen hineinragen. Ein Mensch kann die Nahrung seines Erlebens in sehr verschiedenen Töpfen kochen. Schließlich wird doch alles vom selben Organismus verarbeitet und geht in den Blutumlauf seines unzerlegbaren Ganzen ein. Und wenn hier auch ein Lebensbild entstanden sein mag, das fast alles Licht aus Vergnüglichkeit und heiterem Fertigwerden mit allem Übel empfängt, so konnte doch nicht alles Übel und gar aller Ernst und strenger Eifer immer im Schatten gehalten bleiben. Oft nämlich geschieht es auch, dass sich in einem bestimmten Gegenstand alle Elemente mischen, die sich sonst auf die getrennten Tätigkeitsgebiete des Geistes und des Kampfes verteilen. Um ein Beispiel zu nennen, das Problem der Erotik. Von den Beziehungen der Geschlechter war selbstverständlich in meinen unpolitischen Erinnerungen in vielen Zusammenhängen die Rede. Wenn ich auch eigene Angelegenheiten dieser Art nur manchmal nebenbei gestreift habe. Aber die Formen des Liebeslebens, wie sie die künstlerische Bohème sorglos und um Theoreme unbekümmert in Genießen umsetzt, waren für mich zugleich in zahlreichen Auslassungen Vorwurf dichterischer Behandlung, im persönlichen Erleben Erprobung weltanschaulicher Grundsätze und im öffentlichen Werben Schaubeispiele für die Möglichkeit freiheitlicher Weltgestaltung. Der einzige tiefgreifende Konflikt, den ich in den langen Jahren unserer Freundschaft mit Gustav Landauer hatte, betraf unsere weit auseinandergehende Auffassung über Ehe, Familie, geschlechtliche Ausschließlichkeit, Eifersucht und Promiskuität. Ein Konflikt, der zwar das persönliche Verhältnis zwischen uns nicht lange trüben konnte, sachlich aber nie überbrückt wurde. Landauer sah in der ehelich unterbauten Familie die Voraussetzung der Ordnung durch Bünde der Freiwilligkeit, die nach seiner Definition Sinn der von uns beiden erstrebten anarchistischen Gesellschaft ist. Ich sah und sehe in der Ehe als einer gesellschaftlich geschützten Einrichtung die Wurzel persönlichkeitsunterbindenden Zwangs, in der Einschätzung des monogamischen Lebens als Treue die Verfälschung sittlicher Grundbegriffe, in der Anerkennung der geschlechtlichen Eifersucht als berechtigte und zu Ansprüchen berechtigende Empfindung die Förderung schlimmster autoritärer Triebe und in der Gleichsetzung von Liebe und gegenseitiger Überwachung eine die Natur vergewaltigende, tief freiheitswidrige und reaktionäre Interessen dienende Sklavenmoral. Wedekinds Fanfaren für eine neue Sexualmoral fanden daher schon sehr frühzeitig in meinem ursprünglichen Empfinden stärksten Widerhall. Obwohl der Radikalismus seiner Ideen kaum an die letzten sozialen Folgerungen der Bejahung des polygamischen Lebensrechts auch der Frauen vortastete. Mehr noch als bei Wedekind fand ich meine Ansichten bei Karl Kraus in Wien beschäftigt, in dessen Kreis freilich der revolutionäre Gedanke der Befreiung der Sexualität von jeder moralischen Norm in einer nicht immer vom Verhalten der gefeierten Individuen bestätigten Schwärmerei für die Genialität hetärischer Frauencharaktere verloren ging. Die allgemeinen Aufstellungen der Psychoanalytiker, Dr. Otto Groß zum Beispiel, über das Wesen der Eifersucht und den Zwangscharakter der Vaterschaftsfamilie kamen meinen Ideen darüber ganz nahe, ohne sie indessen in ein Gesamtbild künstlerischer Gesellschaftsgestaltung einzuordnen. Für mich selbst gehörte die Befreiung der Persönlichkeit von den gewaltigen Bindungen des Liebeslebens von jeher als organischer Bestandteil in das Programm der Befreiung der Menschheit von jedem knechtischen Druck. Und ich habe das Thema, das ich übrigens schon 1909 in einem polemischen Schauspiel dramatisch behandelt habe, in einem Thesenstück »Die Freivermählten« erörtert, um sichtbar zu machen, wie eng zusammengehörig in mancher Hinsicht der leidenschaftliche Kampf um neue Lebensgestaltung der ganzen künftigen Menschheit und die natürliche Haltung ihrer Zeit kulturell zuvorkommender Menschen in ihrer geselligen Fröhlichkeit sein kann. Indem ich jedoch von Dingen spreche, die eigentlich vielleicht schon jenseits der unpolitischen Grenzen liegen, in denen sich meine Betrachtungen bewegen sollten, sehe ich nicht nur, wie unfest diese Grenzen sind, und ich sehe zugleich, wie gründlich sich in den wenigen Jahren, die seit dem Abschluss meiner Bohème-Zeit verflossen sind, in ethischen Urteil der Mitwelt für unwandelbar gehaltene Maximen erschüttern ließen. Gewiss bilde ich mir nicht ein, unter denen, welche sich an der Hand meiner Erinnerungen in eine noch nahe Vergangenheit zurückführen ließen, um dort etwas abseits der Alltagspromenade Stätten einer gewissermaßen mit der Zukunft experimentierenden Menschenauslese zu besuchen, Proselyten für meine besonderen Weltwünsche gewonnen zu haben. Das hängt meinen nur auf Inventuraufnahme gewissen erlebnisbedachten Absichten ja auch umso ferner, als ich meine Bekehrungspredigten von ganz anderen Kanzeln zu halten pflege. Aber ich glaube doch feststellen zu dürfen, dass die mit ganz unkonventioneller Moral gepflasterten Wege, die die Leser mit mir gegangen sind, heute nur noch von verknöcherten Frömmlern und Philistern als schlüpfrige Lasterpfade angesehen werden. Stimmt das, dann käme dieses Überwinden von Vorurteilen einer bedeutungsvollen Wandlung des sittlichen Bewusstseins unserer Zeit gegenüber der allgemeinen Denkart gleich, die noch vor 15 Jahren Geltung hatte. Persönlichkeiten vom Range Peter Hilles, der Gräfin Reventlow, Friedrich von Tschennis, viele andere, von denen hier die Rede war, lebten aus ihren natürlichen Notwendigkeiten heraus in den Formen freiheitlicher Moral. Sie gaben sich die Gesetze ihres Verhaltens nach, den Bedürfnissen ihres angeborenen Wesens, und das angeborene Wesen künstlerischer Menschheit ist, was noch nicht genügend erkannt ist, immer im Einklang mit sozialer Gesamthaltung. Unsozial im Kunstbezirk ist nur der Snob. Ich habe unter wirklichen Künstlern und künstlerisch bewegten Zigeunernaturen nicht einen einzigen unsozialen Menschen getroffen. Soziale Menschen aber wirken mit ihrem Leben, wenn es außerhalb der traditionellen Bahnen verläuft, erzieherisch. Wenn wir heute vor Nicht-Revolutionären erzählen können, wie es in unseren Kreisen zuging, als diese Kreise der gesitteten Wohlständigkeit als Schwefelhöllen der Verderbtheit galten, und wenn wir mit unseren Erzählungen nicht mehr tugendsame Entrüstung, sondern verstehende Sympathien wecken, so haben wir beispielgebend gelebt und, bewusst oder nicht, der nächsten Generation vorgemacht, dass es möglich ist, in Verbundenheit frei zu sein. Sie damit gemahnt, Zustände zu schaffen, in denen die Freiheit nicht das Vorrecht einiger, um ihren Ruf unbesorgter Künstlermenschen zu sein, braucht, sondern die Lebensform der Verbundenheit aller Menschen. Die Zeitspanne, auf der ich mit dem Scheinwerfer der Erinnerungen ein paar Lichtkegel spielen ließ, umfasst knapp 20 Jahre. Über 10 Jahre decken die Zeit, die inzwischen Vergangenheit geworden ist. Gerade 4 Jahre sind es, seit ich selber wieder aus der Versenkung hervortreten konnte, die mich lange genug vom Mitleben an der Gegenwart abschloss. Damit ist seine Gefängniszeit gemeint. Allmählich sah ich die Freunde wieder, die mir einst Gefährten gewesen waren. Gefährten im Streben, in Kämpfen, im Fröhlichsein. Manche hatten sich jung erhalten im äußeren Ansehen und waren alt geworden im Herzen. Manche traten mir mit weißen Haaren entgegen, die ich als Jüngling gekannt hatte, und waren nicht gealtert im Denken und Fühlen. Viele, sehr viele traf ich nicht mehr. Der Tod hält eifrig Ernte unter denen, die mit uns 50-Jährigen in einer Linie standen. Ja, in der kurzen Zeit, seit im September 1927 diese Erinnerung zu erscheinen begannen, hat er sich viele geholt, die hier genannt waren, von deren jedem ich Persönliches noch in Fülle zu erzählen wüsste. Przybyszewski und Harden, M.G. Konrad, Bruno Wille und Fritz Stahl, Felix Dörrmann, Klabund, Hugo Salus, Albert Steinrück und ganz kurz hintereinander 4 Mitkämpfen aus der schönen Zeit der 11 Scharfrichter. Richard Weinhöppel, Hans von Grumpenberg, Paul Schlesinger und Leo Greiner. Das Streben der Gefährten mahnt den Lebenden zu tun, was seines Werkes ist. Das Werk des Lebenden aber ist, nicht anders beim Vergangenen zu verweilen, als schöpfend für Gegenwart und Zukunft. Ich schöpfe aus meinen unpolitischen Erinnerungen und ich finde in ihnen Freude und Kampf und die Unbefangenheit zu leben, wie es lebendigen Geistern geziemt. War ich früher den wenigen verbündet, die der Menschheit vorausliefen zu einer frohen Welt, so will ich auch den vielen verbündet bleiben, die die Not lehrt, dass eine frohe Welt erkämpft werden muss. Eine Welt, in der wieder Freude und Lachen Raum hat, aber nicht als das Vorrecht rebellischer Außenseiter, sondern als Inhalt des Lebens und der befreiten Menschheit. Ja, das war Erich Mühsam. Letzte Folge, Folge 4 von 4, Lesung aus dem Buch Unpolitische Erinnerungen. Wenn Sie das Buch erwerben wollen, Erich Mühsam, Unpolitische Erinnerungen, Namen und Menschen, ein Leinenband, 320 Seiten in der Reihe Perlen der Literatur aus dem Input Verlag, können Sie das über den Webshop tun, auf der Website oder in jeder Buchhandlung, wo Sie es dann am nächsten Tag abholen können. Das Buch kostet 24 Euro und es hat damals sehr viel Freude gemacht, das Buch zu lesen. Ich habe es erstmals übrigens vor rund 10, 12 Jahren gelesen und war damals sehr davon angetan. Habe andere Werke von Erich Mühsam gelesen und bin von Dartas zu Wedekind gekommen und zu Karl Kraus und zu Felix Salten und anderen mehr. Also alles Bücher, die dann auch bei mir erschienen sind. Nächste Woche gibt es die Folge 270 des Podcasts der Büchermacher im Bereich Wie Verlage Bücher machen, Teil 208. Wir haben jetzt erstmal den Jahreswechsel vor uns. Ich wünsche Ihnen alles Gute, kommen Sie gut durch diese Woche. Ich wünsche Ihnen schöne Feiertage, auf Wiederhören und bis dann. Aus Hamburg grüßt Sie ganz herzlich Ralf Plenz.